danken dir, dass dein Wort lebendig ist. Wir danken dir, dass du auch Gemeinde baust und dass wir in der Apostelgeschichte nicht nur schöne Beispiele haben, wie das früher mal alles war, sondern etwas von dem erfahren, wie du deine Gemeinde haben willst. Und so rede du jetzt zu uns und segne uns. Gib mir Weisheit, die rechten Worte zu sagen und die falschen wegzulassen. Und sprich du zu unseren Herzen, Herr, zu unserem Verstand, Herr. Amen. Ja, ich steige unvermittelt ein, Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer stellten sie vor die Apostel, diese beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Amen. Lieben, was ist hier los? Ich will ganz kurz Hintergrund geben, damit wir verstehen, was hier das Problem ist. Also wir erfahren, dass es einen Konflikt gibt zwischen den griechischen und den hebräischen Juden in der Gemeinde und es geht irgendwie um die Versorgung der Witwen. Was ist da los? Muss man mehrere Dinge wissen. Über die Gemeinde in Jerusalem, wir sind hier irgendwo Mitte der 30er Jahre des ersten Jahrhunderts. Die Gemeinde ist sehr schnell sehr stark gewachsen. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, diese erste Gemeinde von Jesus Nachfolgern ist praktisch durch die Bank ausschließlich jüdisch vom Hintergrund. Also Nachfolger Jesu aus dem Judentum. Da sind noch keine Nichtjuden dabei. Vielleicht einzelne, man spricht von Proselyten, das sind diejenigen, die sich beschneiden lassen, offiziell zum Judentum konvertieren. Und es gibt die Gottesfürchtigen, das sind die, die in die Synagoge gehen, sich so dazuhalten, aber nie richtig beitreten sozusagen. Häufig hat das dann mit der Sache mit der Beschneidung zu tun. Also das können einige solche Gottesfürchtige dabei gewesen sein, aber im Prinzip eine rein jüdische Gemeinde, also vom religiösen Hintergrund einheitlich, aber vom kulturellen Hintergrund war sie schon von Anfang an sehr gemischt. Wenn ihr euch erinnert, Apostelgeschichte 2, das Pfingstwunder, sind ja Menschen aus allen Völkern unter dem Himmel, die dann jeweils in ihrer Sprache da das Evangelium hören. Das sind Leute aus verschiedenen Ländern, aber alles Juden. Also die schon lange, jüdische Familien, die schon lange in verschiedenen Ländern wohnen, sich dort kulturell angepasst haben, assimiliert sind und jetzt zum Shavuot, zum Pfingstfest, nach Jerusalem gekommen sind. Und von denen kommen viele zum Glauben. Das heißt, der religiöse Hintergrund ist einheitlich, deshalb hebräische und griechische Juden. Aber der kulturelle Hintergrund ist ganz unterschiedlich. Und es gab dann, das teilte sich dann so in zwei Gruppen, wie das hier beschrieben wird. Das sind die Alteingesessenen, die Hebräisch sprechen oder Aramäisch wahrscheinlich, also die Landessprache, und es sind die Zugewanderten, die aus dem griechischen Kulturraum kommen. Griechen heißt hier nicht, die kommen alle aus Hellas, sondern heißt, sie sind griechischsprachig, sie sind in der griechischen Kultur. Das war so die dominierende Kultur im ganzen östlichen Mittelmeerraum. Und das sind so zwei große Gruppen. Die erste Gruppe ist viel stärker auch noch im jüdischen Gesetz verwurzelt. Das ist für den Hintergrund wichtig. Und jetzt gab es in der Gemeinde Witwen. Und wir haben vorher schon gelesen, wir haben darüber hier auch gesprochen in der Predigtreihe, dass die Gemeinde für die Armen gesorgt hat. Also es heißt, man konnte von niemandem in der Gemeinde sagen, dass er Mangel litt. Und das war nicht der Grund, warum das in vielen deutschen Gemeinden heute so ist, dass das so eine Mittelstandsgemeinde war, wo einfach alle das richtige, das Einkommen hatten, sondern da, wo jemand Mangel hatte, hat die Gemeinde dann für den gesorgt. Sie haben zusammengelegt, sie haben zum Teil Hab und Gut verkauft, um Menschen zu dienen, die in Not waren. Und die Apostel waren dafür zuständig, das zu organisieren, zu verwalten. Wir lesen von Barnabas, der einen Acker verkauft und das Geld dann zu Füßen der Apostel legt. Nicht damit die dann sich davon ein neues Flugzeug kaufen oder so, sondern weil die das verwaltet haben für die Armen. Ja, also das ist die Ausgangslage. Witwen sind besonders gefährdet in einer Gesellschaft, die kein Sozialversicherungssystem haben. Da ist normalerweise die Familie die Sozialversicherung. Die erwachsenen Kinder, der Mann erstmal, bei Witwen dann eben nicht mehr. Und das heißt, Witwen, im Alten Testament schon, sagt Gott immer wieder, achte besonders auf die Witwen und auf die Waisen. Also die keinen Mann haben, die keine Eltern haben, weil die besonders gefährdet sind von Armut. Weil die keinen Versorger haben und niemand sich für sie zuständig fühlt normalerweise, sagt Gott schon im Alten Testament, Gottes Volk ist für sie zuständig. Und das setzt sich in der Apostelgeschichte vor. Jetzt haben wir noch ein Problem und das ist, ihr merkt, ne, wir brauchen ein bisschen Background. Was ist mit den griechischen Witwen? Die waren nochmal besonders gefährdet. Ich sagte, das sind die, die eher zugewandert sind. Das heißt, die hatten kein familiäres Netzwerk vor Ort. Ja? Also die, die alteingesessen in Jerusalem waren, die hatten immer noch irgendwelche Cousins und Cousinen, die dann notfalls vielleicht sie noch mitversorgt haben, auch wenn das nicht so die direkte Familie war. Aber stell dir vor, eine Frau, die mit ihrem Mann nach Jerusalem gekommen ist, vielleicht ohne Kinder, und der Mann ist gestorben und ihre Familie war irgendwo in Ephesus oder in Athen oder in Rom oder in Kyrene, die hatte überhaupt keine Versorgung. Deshalb hier eine besondere Gefährdung. Und offensichtlich ein Problem, dass die übersehen werden. Dass die hinten runterfallen. Vielleicht, wir werden das gleich noch sehen, die Leiterschaft in der Gemeinde ist hebräisch-jüdisch. Die ganzen Apostel sind alle aus Israel. Man neigt ja immer dazu, zu sagen, okay, was ist meine Situation? Und genauso wird es dir auch ungefähr gehen. Und ja, ist doch kein Problem, sagt ein Student zum anderen, wenn du kein Geld hast, rufst du halt deine Eltern an. So, und der andere hat keine Eltern oder die Eltern sind im Kongo oder so. Aber man muss erstmal lernen, sich in den anderen reinzuversetzen. Ja? Und irgendwie fallen hier die griechischen Witwen unter den Tisch und das ist die Ausgangslage. Und da muss jetzt irgendwie reagiert werden und ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel Apostolisches Krisenmanagement. Apostolisches Krisenmanagement. Es gibt hier eine Krise und die muss jetzt irgendwie geordnet werden. Das ist ein bisschen mehr von der Leiterperspektive heute, ein bisschen mehr organisatorische Fragen auch, aber wir werden sehen, das sind geistliche Fragen, um die es geht. Und ja, lasst euch drauf ein. Wir wollen kurz anschauen, was ist das Problem? Da habe ich schon ein bisschen was zu gesagt. Dann, nach welchem Prinzip wird entschieden? Ja, was dann gemacht wird? Dann, wie wird dann eine Lösung umgesetzt? Und dann sehen wir ganz kurz, was ist dabei rausgekommen. Okay, also das ist so der Prozess hier. Was war der Auslöser für dieses Problem? Wir lesen nicht, dass die Apostel faul geworden sind oder dass sie sowieso keine Griechen mögen oder so, sondern am Anfang heißt es, die Menge der Jünger nahm zu. Das heißt, die Gemeinde wächst und wächst und wir sind hier in den Tausenden irgendwo. Und offensichtlich verlieren die Apostel jetzt langsam den Überblick. Das finde ich sehr ermutigend irgendwie. Dann die kriegen das jetzt nicht mehr hin, auf eine gute Weise für die Armen zu sorgen. Und die griechischen Witwen sind die, die zuerst hinten runterfallen. Das heißt, es gab eine Struktur, wie das Ganze geregelt wurde mit der Armenversorgung. Die haben nicht nur gesagt, da steht was irgendwo, da kann man sich was nehmen. Ja, wenn da ein paar Tausend sind, die versorgt werden, dann muss das ja schon organisiert werden. Und das hatte bis jetzt offensichtlich geklappt. Aber jetzt passt die Struktur nicht mehr zu der Größe. Gemeinde ist gewachsen und die Struktur passt nicht mehr. Ich werde ein bisschen über Struktur reden und stelle bei dem Punkt fest, dass manche Christen ein bisschen Problem haben, wenn wir von Struktur reden. Sofort irgendwie der Verdacht ist, das ist was Steifes, das ist irgendwie was, was nicht geistlich ist. Ich glaube, auch wenn du das so, wenn du Struktur irgendwie verdächtig findest, bist du wahrscheinlich froh, dass du eine Wirbelsäule hast und ein Skelett. Ja, das ist eine Struktur. Dein Körper ist dadurch ein bisschen eingeschränkt. Er kann sich nicht in jede Richtung so gleichmäßig bewegen wie bei einer Qualle. Aber es ist ein Geschenk Gottes, dass du dieses Gerippe hast. Ja, also wenn die Wirbelsäule steif wird, dann engt sich die Struktur ein und oder wenn du nicht, ja, wenn du irgendwie so groß geworden bist, dass deine, groß sage ich jetzt mal, dass deine Wirbelsäule dich nicht mehr tragen kann, die wächst dann meistens nicht so nach ab einem gewissen Alter, dann gibt es Strukturprobleme, aber nicht, weil da eine Struktur ist, sondern weil die Struktur irgendwie nicht mehr geeignet ist. Also die Frage ist, entspricht die Struktur dem Zweck, für den sie da ist? Ja, könnt ihr mir folgen? Jesus gebraucht ein Bild, was, ich glaube, uns etwas sagen kann über diese Frage nach Struktur. Und das ist das Bild von den Weinschläuchen. Ja, habt ihr das im Blick? Er spricht mal von dem neuen Wein und den alten Schläuchen. Da geht es eigentlich auch um religiöse Traditionen an der Stelle. Das ist jetzt nicht mein Thema. Aber wenn ihr, also Weinschläuche ist ja nicht so gebräuchlich bei uns. Das sind halt die Ledergefäße, die normalerweise benutzt wurden, um Wein zu transportieren. Und wenn du sagst, da ist Wein und da sind Schläuche, was war eine Frage, was ist wichtiger? Was ist wichtiger, der Wein oder die Schläuche? Das ist eine echte Frage jetzt. Bitte? Der Wein? Jemand anderer Meinung? Beides gleich? Also, wenn ich mich entscheiden kann zwischen entweder nur Wein oder nur Schlauch, dann, was, nur Schlauch? Nee, dann würde ich den Wein nehmen, ne? So, also, der Wein, würde ich sagen, hat einen leichten Vorsprung hier, weil um den geht es. Also, Schlauch ohne Wein ist halt irgendwie ein schlabberiges Ding, aber nützt dir nichts. Wein ohne Schlauch, gut, musst du irgendwie eine hohle Hand tragen, ist nicht praktisch, aber es geht um den Wein. Ja, könnt ihr mir so folgen? Es geht um den Wein und die Schläuche sind dazu da, dass der Wein aufbewahrt oder transportiert werden kann. Also sie haben ihren Zweck durch den Wein. Und da müssen sie passen, da sind sie absolut nötig, also da von daher beides gleich, stimmt auch irgendwie, ne? Da ist auch wichtig, wie die beschaffen sind. Manche Leute sagen, ist doch egal, was für eine Struktur. Ich bin Norddeutscher, ja, ich kenne mich jetzt mit Wein nicht so gut aus, aber ich habe mir sagen lassen, es gibt diese Eichenfässer und da gibt's, weiß man genau, wie man die macht und wie alt sollen die sein und so weiter. Da kommt auch nichts anderes rein als Wein. Ja, ich weiß, ihr könnt mich korrigieren, wenn ihr irgendwo aus dem Rheingau kommt oder so. Aber man könnte ja sich vorstellen, da kommt irgendein Unternehmensberater und sagt, ihr gebt viel zu viel Geld für diese Fässer aus. Komm, wir fahren zum Baumarkt, holen ein paar Plastikkanister. Oder wir fahren zu ATU, die haben da hinten die alten gebrauchten Ölkanister auf den Hof gestellt. Die sind doch noch gut. Die kann man doch nehmen, da kann man auch da, das Volumen passt, die sind dicht, läuft nichts aus, ein bisschen rostig, aber das macht nichts. Ihr merkt schon, das ein kostbarer, toller Wein, den füllt man nicht in irgendwelche Ölkanister. Die Struktur muss also dem Inhalt gemäß sein. Ist nicht egal. Der Weinschlauch muss zum Wein passen. Das ist eine wichtige Frage, mit der wir uns gerade in Leitung beschäftigen müssen. Okay, wie passt das denn zusammen? Das Problem, und daher kommt dann die Abneigung, die manche Leute gegen das Thema Struktur haben, ist, wir müssen uns jetzt entscheiden, tatsächlich, was wollen wir in erster Linie bewahren? Also, Jesus spricht in seinem Bild ja davon, dass wenn man da falsch kombiniert Wein und Schlauch, dass die Schläuche dann zerreißen. Wenn man den neuen Wein, der wahrscheinlich einer, der noch gärt, irgendwie mit den Federweißen in eine Flasche tust und die richtig zukorkst, und dass du die im Auto hast am besten so, ne? Dann weiß ich, ob es schon jemand ausprobiert hat. Macht irgendwann Peng. Und es gibt jetzt Leute, die sagen, wir müssen aber die Schläuche bewahren. Die Schläuche dürfen nicht kaputt gehen. Ja, die brauchen wir schließlich für den Wein. Aber sie schützen dann vor allem die Schläuche. Die andere Alternative wäre, wir müssen den Wein bewahren. Und jetzt schauen, was müssen wir entscheiden, damit das der bewahrt werden kann. Vielleicht brauchen wir andere Gefäße. Also wenn du den Schlauch vor allem schützen willst, dann würdest du hier in Jerusalem sagen, da sind jetzt einfach zu viele Leute, wir müssen das jetzt stoppen. Es dürfen keine neuen mehr reinkommen. Wir machen Aufnahmestopp in der Lebensmittelausgabe, Aufnahmestopp in der Gemeinde, wir müssen erstmal nachwachsen und so weiter, denn der Schlauch passt nicht mehr, sonst geht der Schlauch kaputt. Ja, und merkt ihr, irgendwas ist da schräg. Die Frage ist, okay, da ist Wein, Gott schenkt Segen. Und die Frage ist, welches Gefäß finden wir, dass dieser Wein bewahrt werden kann? Aus meiner Sicht war ein ganz praktisches Beispiel hier, dass wir einen zweiten Gottesdienst eingeführt haben. Dass wir gesagt haben, der Wein nimmt zu sozusagen, aber der Schlauch passt nicht mehr. Da hätten wir sagen können, okay, es kommt keiner mehr oder es dürfen immer nur die Leute abwechselnd kommen. So wie in Paris in der Innenstadt. Ja? Also nur noch die mit dem geraden Nummernschild oder ungeraden Nummernschild dürfen heute kommen. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Wir sagten, nein, wir wollen Raum haben für den Wein, dass der fließen kann, ja, der Segen Gottes. Und dann müssen wir die Schläuche anpassen. Also ein Wachstumsproblem grundsätzlich und ein strukturelles Problem haben wir hier. Und die Frage ist jetzt, was machen die Apostel? Und ich muss irgendwie ein bisschen Gas geben. Die Struktur der Zeit ist mir heute nicht mein Freund. Wie hätten die Apostel reagieren können? Das ist eine spannende, das ist vielleicht immer eine ganz gute Frage. So, was wären denn die Alternativen gewesen? Also, sie hätten natürlich schimpfen können. Ja, was murrt ihr hier? Es ist nicht geistlich zu murren gegen die Leitung. Das ist nicht biblisch, ne? Und müsst halt irgendwie sehen, wie ihr das hinkriegt. Oder sie hätten sagen können, tatsächlich, ja, es werden jetzt zu viele, wir müssen das jetzt hier begrenzen. Diese Gemeinde ist nur aufgelegt auf 8000 Leute. Das haben wir erreicht. Stopp, geht irgendwo anders hin. Problem, weil es die erste und bis dato einzige Gemeinde war. Sie hätten sich treiben lassen können von dieser Kritik, die da kam. Ja, sie sind Leute nicht unzufrieden. Das ist für einen Leiter, ja, ein Hirte, der will eigentlich, dass Menschen zufrieden sind. Und wenn die Leute unzufrieden sind, dann gibst du Gas. Und sagst, okay, wir müssen jetzt noch mehr machen. Die Apostel verdoppeln ihre Schichten, stellen fest, dass Schlaf überbewertet wird und hängen sich noch mehr rein. Das wären so verschiedene Ansätze gewesen, hier zu reagieren. Aber sie tun etwas anderes. Das Erste, was sie sagen, als sie zusammenkommen mit der ganzen Gemeinde, ist, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum seht euch um nach Männern, die das machen können. Das muss man mal bringen. Also, es gibt ein Problem, eine Aufgabe wird nicht ordentlich erledigt. Und die verantwortlichen Leiter sagen, wir haben jetzt die Lösung, wir hören auf damit, wir machen das jetzt nicht mehr. Ja, das muss man erstmal bringen. Merkt ihr, dass es nicht nur Begeisterungsstürme geben könnte? Sag, Moment mal, du bist doch hier verantwortlich, du musst das doch jetzt machen. Sagen, nein, wir müssen eigentlich was anderes machen. Und die Apostel beschäftigen sich mit zwei Fragen. Ich glaube, die sind nicht nur für Leiter relevant. Die sind für jeden wichtig. Die erste Frage ist für uns als Gemeinde, kannst du auf jede Organisation übrigens auch anwenden, aber für uns als Gemeinde, was müssen wir als ganze Gemeinde tun? Was ist unser Auftrag? Ob ich, welche Rolle ich auch immer da drin spiele, ja? Was ist aber unser gemeinsamer Auftrag? Das müssen wir klar haben. Sonst kommt immer einer mit einer Idee, man könnte dies machen, man könnte das machen. Also, was sagt Gottes Wort? Was ist Gottes Auftrag für uns an diesem Ort? Welche Vision hat Gott uns geschenkt? Und so weiter. Wozu sind wir da? Deshalb lesen wir gerade die Apostelgeschichte hier, um dem auf die Spur zu kommen. Was möchte Gott, wie seine Gemeinde aussieht? Da gehe ich jetzt nicht in die Details, haben wir schon viel gehört und werden auch noch mehr hören. Aber wir merken, dass sie diese Frage im Blick haben. Sie sagen ja, wir haben eigentlich was anderes zu tun, als hier Lebensmittel auszuteilen. Aber sie sagen nicht, okay, das wird zu viel, dann lassen wir es jetzt mit der Lebensmittelverteilung. Wäre ja auch eine Option gewesen. Sondern das war mal ganz nett, solange es nicht so viele waren, aber jetzt packen wir das nicht mehr. Nein, es ist unser Auftrag, hier für die Armen zu sorgen. Wir können das nicht streichen, aber wir müssen es anders regeln. Wir brauchen andere Schläuche. Okay? Also, was ist unser Auftrag? Das müssen wir wissen. Aber dann auch, und das ist eine Frage für jeden individuell, für dich auch, was ist mein Auftrag? Was muss ich tun? Das ist eine Frage, welche Gabe hat Gott dir gegeben? Das ist eine Frage, welche Berufung hat er auf dein Leben gelegt? Das ist auch eine Frage natürlich, welche Verfügbarkeit hast du? Ob du junge Mutter mit 4 Kindern bist oder ob du mit 50 im kerngesund im Vorruhestand bist, hast du eine andere zeitliche Verfügbarkeit. Aber dann und diese Frage, und die beantwortet sich nicht immer sofort, da müssen wir manchmal auch der ein bisschen auf dem Weg, auf der Spur sein, auch Dinge probieren, so könnte das meins sein. Wo ist mein Auftrag? Was soll ich tun? Und das wird umso wichtiger, wenn du mehr Verantwortung hast. Wenn du nicht so viel Verantwortung hast, kannst du einfach sagen, okay, ich mache hier meinen Part. Ich komme hier und stelle 3 Stühle in die Reihe und dann gehe ich wieder nach Hause. Und die anderen machen den Rest. Herrlich. Ja, wunderbar. Wenn du für deinen Hauskreis zum Beispiel Verantwortung hast, als Hauskreisleiter, dann bist du alle paar Wochen verantwortlich mit deinem Hauskreis, dass es hier was zu essen gibt. Dass hier Brot und die Kelche stehen und so weiter. Heißt nicht, dass du das dann alles machst, aber dass du als Leiter hoffentlich das irgendwo im Blick hast. Oder jemanden schon delegiert hast in deinem Hauskreis, der es im Blick hat. Das ist noch besser. Ja? Und dann kannst du sagen, okay, ich muss jetzt hier Lobpreis vorbereiten oder so, aber ich kümmere mich darum, dass es läuft. Also es ist in deiner Verantwortung drin, aber umso wichtiger, dass du weißt, was muss ich jetzt tun? So, wie ist das bei den Aposteln? Die haben eine klare Priorität für sich. Was sagen die? Wir wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Sie wissen, was ihre Aufgabe ist. Sie sind gerufen in die Gemeinschaft mit Gott und darin auch andere anzuleiten im Gebet. Und sie sind gerufen, das Wort zu verkünden. Und das ist ihr Kernauftrag. Und sie kümmern sich, dass das andere läuft. Aber sie sagen, dürfen wir uns nicht ablenken lassen. Das fand ich ganz, es kam mal jemand zu mir und hatte eine Idee, mich zu entlasten. Bin ich immer dankbar für. Aber die Idee war, dass da jemand, den ich auch nicht kannte, der auch die Gemeinde nicht kennt, bei uns regelmäßig predigen könnte. Und ich dachte so, das ist prima, dann muss ich nicht mehr predigen, dann habe ich mehr Zeit, den Putzplan zu organisieren oder so. Hab gemerkt, da stimmt irgendwas nicht in der Reihenfolge. Bin dankbar für alle, die, dass wir hier miteinander mit mehreren predigen. Ne? Aber gemerkt, nee, da habe ich eigentlich eine Priorität beim Predigen. Aber was ist mein Auftrag und was will mich ablenken? Das muss ich klar haben. Und das musst du auch klar haben. Ich bin gerade dabei, das für mich neu zu sortieren. Bin jetzt mit einem Coach im Gespräch. Bin da sehr dankbar für, dass er mir hilft, meine Gedanken zu sortieren. Sagen, okay, was mache ich, weil es halt gerade kein anderer macht? Und was mache ich, weil es wirklich mein Kernauftrag ist? Das ist eine gute Sache und ich mache dir Mut, für dich das zu klären. Was hat Gott dir gegeben? Wenn du eine Sache gut machst, dann werden noch viele Leute zu dir kommen, die auch noch was anderes von dir wollen, dass du das auch noch machst. Und da hast du über, entweder du machst die Sachen schlecht, damit keiner fragt, das ist aber irgendwie auch keine vernünftige Option. Ich hatte einen Leiter früher, der hat immer, wenn irgendwelche Gebetstreffen waren, gab niemand, der da Lobpreis leiten wollte. Da hat gesagt, ach, dann mach ich's. Griff zur alten Wanderklampe und fing an loszuschrummeln. Meistens war das dann ziemlich schnell jemand da, der sagte, ach, ja, ich mach's doch. Ne? Das war nicht so nett, aber hat sozusagen did the trick. Ja? Ich habe den Verdacht, dass das auch mit Absicht war. Aber was soll ich tun und was soll ich lassen? Das ist eine Frage für jeden. Und was tun Sie denn jetzt? Wie setzen Sie das um? Also, Sie fangen an nochmal mit der klaren Ansage, wir werden jetzt das und das machen. Wir werden hier nicht mehr zur Verfügung stehen für diese Aufgabe. Das ist eine klare Meldung. Und dann ist die Gemeinde gefragt, wen seht ihr denn? Wer könnte das denn lösen? Seht euch um. Und das Interessante ist, wenn wir uns die Namen angucken von den 7, die dann berufen werden, die haben alle griechische Namen in einer Gemeinde in Jerusalem. Und das sind auch nicht die typischen, also Philippus kommt davor, das war ein Name, der war sehr verbreitet, auch in Israel unter den Juden, die dann so griechische Zweitnamen hatten. Aber das andere sind echt ausländische Namen. Und offensichtlich haben sie gesagt, als ganze Gemeinde, wir müssen besonders aus der Gruppe, die jetzt benachteiligt ist, Leute berufen, die diese Probleme besonders im Blick haben. Die wissen, wovon sie reden, die Sprache sprechen und so weiter. Also sehr auch kultursensibel hier. Wonach sollen die denn suchen? Also Leute, die gut organisieren können, sollte man denken. Ne? Das kommt auch vor, aber das ist nicht alles. Sucht nach 7 Männern, die einen guten Ruf haben, ja, das leuchtet ein, und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Voll Heiligen Weisheit kann man sagen, okay, da ist auch diese praktische Intelligenz, dass man eben auch was organisieren kann, aber eben auch Leute, die voll Heiligen Geistes sind. Und für diesen Dienst, um den es geht, und für jeden Dienst in der Gemeinde Jesu, brauchst du die Fülle des Heiligen Geistes. Wenn ich etwas heute Wenn ihr eine Sache mitnehmt, dann wäre mir das eine große Freude, wenn ich das knacken könnte, diese Trennung in geistliche und, ja, weiß nicht, ungeistlich sagen wir nicht, aber normale, oder das kann ja jeder, oder das verschiedene Aufgaben, verschiedene Dienste. Wir sagen, jemand geht in den geistlichen Dienst, da ist ja meistens gemeint, er predigt oder er macht Lobpreis oder sowas. Aber wenn du Jesus dienst, dann ist es hoffentlich ein geistlicher Dienst. Und wenn du es nicht im Heiligen Geist tust, dann wird es nichts. Egal, was deine Aufgabe ist. Also ganz, ganz wichtig, wenn die Apostel hier sagen, wir wollen das jetzt nicht mehr machen, das sollen wir anders tun, dann sagen sie das nicht, weil dieser Dienst nicht so wichtig wäre. Also hier die Versorgung der Armen, du kannst das anwenden auf jeden anderen Dienstbereich. Sie sagen nicht, das ist nicht so geistlich und deshalb, wir wollen nur hochgeistliche Dinge tun. Das leider ist manchmal dieses Gefälle in Gemeinden. Ne? Sie sagen, wir haben einen Auftrag und auf den wollen wir uns konzentrieren. Und jemand anders hat einen anderen Auftrag. Und diese sieben Männer hier, die waren ja schon vorher in der Gemeinde und hatten keinen Auftrag. Und waren nicht an der Stelle, wo Gott sie haben wollte, weil die Apostel ihren Job mitgemacht haben, recht und schlecht. Und das ist, ja, ich möchte da gerne Platz machen für die Leute, die es dann oft viel besser machen als ich, stelle ich fest, wenn ich delegiere. Aber es ist ein geistlicher Dienst. Das Problem nochmal, wenn wir sagen, ach Struktur, das ist so ungeistlich, ist, dass häufig dann Leute in solche Dienste kommen, die tatsächlich dann nur mit ihrem menschlichen Denken rangehen. Also, wir haben keinen Gemeindehausmeister, deshalb ist das kein unverfängliches Beispiel. Hausmeister haben ja nicht immer den besten Ruf. Weiß nicht, vielleicht bei euch ganz anders. Wenn ich einen Hausmeister einsetze, der vor allem den Weinschlauch beschützt und vergessen hat, dass es um den Wein geht, dann habe ich ein Problem. Ja, versteht ihr das? Er sagt, okay, hier ist jetzt unordentlich, vorher war es ordentlich. Ja, zwischendurch waren 50 Pfadfinder drin. Und das ist eigentlich das, wofür wir als Gemeinde da sind. Dass die Räume da genutzt werden. Aber er sieht dann nur, dass es unordentlich ist. Nur dieses Beispiel. Ich wünsche mir dann einen Hausmeister, der voll Heiligen Geist ist, der Kinder liebt. Und der trotzdem strukturieren kann und ordnen kann. So, versteht ihr, worum es geht? Wenn du einen Finanzmenschen hast, der nur dafür sorgt, dass nichts ausgegeben wird, ist gut, wenn der sorgfältig ist, ja. Aber wir wollen ja ins Reich Gottes investieren. Könnt ihr mir folgen? Wir brauchen Leute, die voll Heiligen Geistes sind. Jeder Dienst ist ein geistlicher Dienst, wenn er in der Kraft des Geistes in der rechten Weise gemacht wird. Und hier werden die richtigen Leute gesucht. Und die Apostel setzen sie dann ein, legen in die Hände auf, segnen sie. Heißt, die Apostel übernehmen weiter Verantwortung. Sag ich, macht ihr da mal, wir kümmern uns nicht drum. Sondern wir stellen uns hinter euch. Und dann ist interessant, wer da berufen wird. Die meisten von diesen Männern, die kommen nie wieder vor in der Bibel. Ich nehme an, die machen ihren Job. Und der Herr sieht sie, ja, wie wir es vorhin gehört haben, und ehrt sie. Aber in der Geschichte tauchen sie nicht wieder auf. Aber wir haben den Stephanus, der wird gleich als erstes genannt. Ein Mann voll Glauben und Heiligen Geistes. Und wir erfahren dann, dass er nicht nur Arme versorgt, sondern weiter auch das Evangelium verbreitet. Bis er dafür getötet wird, werden wir demnächst sehen. Wir haben Philippus, der taucht dann der taucht dann Kapitel 8 auf, predigt das Evangelium in Samaria. Es gibt die alte Tradition, dass Stephanus und Philippus zu den 70 Jüngern gehört haben, die Jesus ausgesandt hat. Weiß ich nicht. Aber Philippus ist in der Kraft von Zeichen und Wundern unterwegs. Er ist der diesen Kämmerer, den Finanzminister aus Äthiopien zum Glauben führt. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Da mitten in der Wüste. Und später wird er bezeichnet am Ende der Apostelgeschichte als Philippus der Evangelist. Also offensichtlich ist sein Dienst auch über diesen Aufgabenbereich hinausgewachsen. Und wir haben ganz zum Schluss Nikolaus. Das ist also, glaube ich, nicht der Bischof, der später die rote Mütze gekriegt hat. Und der kommt aus Antiochia. Und wir erfahren dann, dass eine Gemeinde später in Antiochia gegründet wird. Nicht von den Aposteln, sondern von irgendwelchen Christen. Vielleicht war er dabei. Wir wissen es nicht. Also, die Aufgaben werden verteilt an Männer mit voll Heiligen Geistes. Frauen sind damit im Dienst, aber nicht jetzt gerade hier. Und so kann dieser Dienst weitergehen. Ich finde es so wichtig, dass wir fragen, okay, was ist mein Platz? Wo will Gott mich gebrauchen? Und dann auch, okay, was mache ich jetzt gerade, weil ich es halt kann? Aber wo kann ich jemanden finden, an den ich auch eine Aufgabe weitergeben kann, den ich mit reinnehmen kann? Ist auch ein Dienst an dem anderen, dass der mit sich einbringen kann im Reich Gottes. Also manche Leute sitzen auch auf ihrer Aufgabe. Ach nee, ich mach's schon, ich will niemandem Mühe machen, das ist irgendwie anstrengend, an jemanden zu delegieren. Dann mache ich es lieber selber, dann weiß ich, es ist recht gemacht und so. Aber Gott möchte uns trainieren, dass wir Trainer werden. Dass wir die Aufgaben, die wir gelernt haben, weitergeben an die nächste Generation. Wir haben hier einen Technikleiter in der Gemeinde, der ist jetzt gerade nicht, der macht heute Kindergottesdienst, glaube ich, oder so, oder wo ist er, ist nicht da. Der hat ein fantastisches Team aufgebaut über die letzten Monate. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Der Samuel war ganz regelmäßig hier im Einsatz in der Technik, fast bei jeder Veranstaltung. Und jetzt haben wir hier ein tolles Team, Paul, danke, dass du da bist. Und viele andere, die hier mit anpacken. Das ist großartig, das ist ein Segen. Ich habe hier meinen Job, ich sitze hier hinten da auf meiner Kanzel. Nein, er hat trainiert und so. Und das, glaube ich, da können wir reinwachsen. Wir sind gerade dabei, ihr habt einen Brief bekommen, die meisten. Wir sagen, wir wollen gerne im Bürobereich uns erweitern. Ich mache fast die ganze Administration selber im Homeoffice und merke viele Dinge, die mein Job sind eigentlich. Dazu komme ich nicht, weil ich mit administrativen Aufgaben beschäftigt bin. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen gerne Mittel zusammenlegen, um mit Minijob da jemanden anstellen zu können. Nicht, weil ich dann früher Feierabend machen kann, aber damit ich in dem dienen kann, wo Gott mich berufen hat. Also es ist für mich so ein Beispiel hier von dem, was hier in Apostelgeschichte 6 geschieht. Okay, also es werden Männer gefunden, sie werden eingesetzt, sie übernehmen diesen Dienst. Und was passiert, wenn nur die richtigen Leute am richtigen Platz sind? Reich Gottes, Gemeinde Jesu kann blühen, kann sich gesund weiterentwickeln. Das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Hat auch was damit zu tun, dass die Struktur da war, dass es funktioniert hat, dass Raum war, dass die Apostel Zeit hatten für Gebet, für die Verkündigung. Und das ist das Wunderbare, wenn wir Gemeinde sind, wenn wir Gemeinschaft sind, dass da eben nicht Einzelkämpfer unterwegs sind, mit der Bibel unterm Arm, allein irgendwo auf weiter Flur, sondern dass wir ein Team sind und dass wir uns gegenseitig den Rücken frei halten können. Und ich glaube, da ist schon ganz Wunderbares gewachsen in dieser Gemeinde. Aber ich glaube, Gott will noch mehr tun. Und es ist gut, wenn du dich einbauen lässt. Einbauen klingt so ein bisschen brutal. Also wenn du deinen Teil übernimmst, wenn Gott dich hier haben will oder in der Gemeinde, wo er dich haben will. Vielleicht ist eine andere, aber dann ist auch gut. Aber dass du deinen Part übernimmst. Und dann können wir miteinander zur Blüte kommen und diese Stadt und diese Region segnen. Und dazu will Gott uns segnen, bin ich überzeugt. Amen. Herr, wir danken dir, dass du deine Gemeinde baust und dass du die Strukturen einziehst, die Balken, die Ordnungen, die es braucht. Nicht damit wir den Ordnungen dienen, sondern damit Menschen gedient werden können. Damit Menschen zum Leben finden, damit Menschen diesen kostbaren Wein kosten können. Und teilnehmen können an deinem Fest. Danke, Herr, dass du uns dazu rufst, dass du uns dazu segnen willst. Amen.